Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Ja, vielen Dank euch für das schöne Vorspiel. Das tut gut, wenn man so auch in den Gottesdienst starten kann, wenn man sich darauf einstimmen kann, dass wir jetzt gemeinsam Gottesdienst feiern, dass Gott in unserer Mitte ist und dass wir das jetzt nicht hier alleine tun als kleine Sondergruppe, sondern dass weltweit heute am Sonntag Gott gelobt wird in allen Sprachen, an allen Orten und dass wir ein Teil davon sein dürfen. Und ich begrüße Sie und euch alle ganz herzlich zu unserem Gottesdienst heute. Auch alle, die jetzt nicht hier im Raum sitzen, aber die die Übertragung sehen oder hören können. Ich freue mich sehr, dass ihr jetzt alle da seid und dass wir uns, wie gesagt, gemeinsam auf Gott ausrichten können. Und ich glaube, gerade in diesen Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden, ist es wichtiger, ist eigentlich immer wichtig, dass wir uns gemeinsam auf Gott ausrichten, aber auch in diesen Tagen, dass wir uns auf ihn ausrichten und fokussieren. Und deswegen habe ich hier am Anfang ein Bild. Ich weiß nicht, ob es manche schon kennen. Ich habe das Bild, das begleitet mich seit 2 Jahren, weil das bringt ganz gut zum Ausdruck. Das hat mich sehr angesprochen. Zum einen in der Corona-Pandemie, als gefühlt so die Welt sich gedreht hat und vieles nicht mehr so war, wie man es gewohnt war. Viele Dinge sind weggebrochen, es gab Unsicherheiten. Und an dieses Bild musste ich auch in den letzten Tagen oft denken. Unsere Welt ist im Umbruch. Was gerade passiert, versetzt mich in Unruhe, in Sorge, in Frage, wie es wohl werden wird. Und wie gesagt, das Bild drückt das aus. Man weiß nicht, was kommen wird. Und das Bild gefällt mir deshalb so gut, weil die Kugel nicht irgendwo auf dem Boden liegt, im Leeren liegt, sondern die Kugel, die wird gehalten. Und es ist für mich ein ganz starkes Bild und daran will ich auch festhalten, in all dem, was im Umbruch ist, in all dem, was unsicher ist, was gerade in Bewegung ist, gilt es trotzdem, dass Gott regiert, dass er die Welt, die große Weltgeschichte in seinen Händen hält, aber auch unser persönliches Leben. Und dass wir vertrauen dürfen, dass ihm unsere Welt nicht aus den Händen gleitet, auch in der jetzigen Situation. Und ich möchte am Anfang gerne mit einem Gebet anfangen. Das ist von der Christusbewegung, von der lebendigen Gemeinde. Die haben das gestern verschickt. Und genau, damit möchte ich gerne anfangen. Und dann ist danach so ein Augenblick, wo jeder still einfach noch mit Jesus reden kann. Und dann singen wir das erste gemeinsame Lied. Aber jetzt beten wir gemeinsam mit den Worten, die von der Christusbewegung verschickt wurden. Wir sehen die Bilder derer, die um Angehörige und um Freunde weinen. Wir hören hasserfüllte Parolen, die laut werden. Wir werden zerrissen von widersprüchlichen Gefühlen, auch von der Angst, was aus allem noch werden wird. Herr Jesus Christus, wohin sollen wir uns wenden mit unserer Empörung, mit unserer Trauer, mit unserer quälenden Hilflosigkeit angesichts der Konflikte, insbesondere zwischen Russland und der Ukraine, die derzeit toben? So viele Menschen, die in Ruhe leben wollen, werden bedroht, werden aus ihrer Heimat vertrieben, werden getötet. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, schenke du den Mächtigen Einsicht, schenke du Weisheit, wie Frieden wieder gelingen kann. Schenke Mut, sich falsche Entscheidungen einzugestehen und Schritte aufeinander zuzugehen. Wir bitten dich für die Menschen in der Ukraine, dass du ihnen beistehst. Schaffe du Frieden. Du bist der Herr dieser Welt. Zu dir kommen wir mit allem, was uns bewegt. Amen. Ja, wir sind ja jetzt hier schon seit Freitagabend zusammen zur Faschingsfreizeit. Und das Thema dieses Jahr heißt Leben an der Quelle, Leben aus der Quelle. Und darum soll es auch heute Morgen gehen. Und für die, die jetzt heute Morgen zum Gottesdienst gekommen sind, die möchte ich gerne noch ein bisschen hineinnehmen. Einfach in ein paar Gedanken, die mir auch wichtig geworden sind, zu diesem Thema. Leben aus der Quelle. Wir haben hier vorne eine kleine Quelle, die sprudelt da auch ein bisschen, die kann man da sehen. Wenn wir an der Quelle leben, dann bedeutet es zuerst, das hatten wir gestern Morgen, dass wir Empfangende sind. Man kann an einer sprudelnden Quelle als durstiger Mensch vorbeilaufen, Jeder sagt, es ist verrückt, wenn man es tut, aber ich glaube trotzdem, dass es viele Menschen gibt, die das tun, die Lebensdurst haben und an der Quelle des Lebens an Gott vorbeigehen, weil sie denken, es gibt andere Dinge, andere Quellen, die ihren Lebensdurst stillen können. Und Jesus lädt uns immer wieder ein, dass wir uns bei ihm niedersetzen, dass wir von ihm das Wasser des Lebens, das, was wir für unser Leben so dringend brauchen, dass wir es von ihm empfangen. Und wenn wir unsere Hände öffnen und das Wasser des Lebens empfangen, dann geht es weiter. Wir nehmen ja nicht nur das Wasser, halten es in den Händen und lassen es rinnen und sagen, schön, jetzt wird die Umgebung um uns herum bewässert, um uns herum blühen Blumen, aber wir sind immer noch durstig, sondern wir trinken das Wasser, wir nehmen es auf. Und dann merken wir, dass unser Durst gestillt wird. Und ich habe das mal mit den Begriffen zusammengefasst, wir werden verändert. Unser Durst, unser Lebensdurst wird gestillt. Und wenn unser Lebensdurst gestillt ist, wenn wir verändert werden, dann kommt es zum dritten Schritt. Wir geben Wasser weiter an diejenigen, die auch auf der Suche sind nach dem Wasser des Lebens. Das, was wir selber empfangen haben, können wir auch an andere weitergeben. Und darum geht es morgen Abend und heute Morgen im Gottesdienst geht es um diesen zweiten Teil, verändert werden. Zum Thema Veränderung könnte man jetzt ganz, ganz, ganz vieles sagen. Und das ist immer ein bisschen das Problem, wenn man so riesen Themen hat, große Themen hat, was man auswählt und was man nicht auswählt. Aber man muss sich immer begrenzen im Leben. Unsere Zeit ist begrenzt. Deswegen wähle ich da heute einen Schwerpunkt dazu aus, obwohl ich weiß, es wird noch viel mehr dazu zu sagen geben. Verändert werden, darum geht es, wenn wir mit Jesus leben. Dass das neue Leben, das Leben in ihm, das Leben mit ihm, dass das Raum in uns gewinnt und dass wir geprägt werden. Durch sein Wort, Gott hat uns sich offenbart in seinem Wort, in der Bibel, da können wir entdecken, wie er ist. Und es passiert, indem sein Geist uns sein Wort öffnet. In der Bibel steht, ohne seinen Geist können wir Gott nicht verstehen, da können wir auch sein Wort nicht verstehen. Und der Geist, der übersetzt Gottes Wort, dass wir es verstehen können, dass es in unser Leben kommt. Und dieser Geist wohnt gleichzeitig in uns, wenn wir aus der Quelle des Lebens getrunken haben, wenn wir zu Jesus gehören und dieser Geist schafft Veränderung in uns. Das geht nicht aus eigener Kraft, sondern es geht darum, dass wir uns verändern lassen. Der Baum ist am Wasser gepflanzt, er hat seine Wurzeln im Wasser und jetzt passiert was, wenn es ein gesunder Baum ist, das Wachstum, das Verändertwerden, das passiert automatisch und das Ziel ist, dass gute Früchte an diesem Baum wachsen. Das ist alles angelegt. Wer einen Garten hat, der weiß das, dass es nicht von heute auf morgen passiert. Wir hatten es gestern am Tisch. Ihr habt einen Kirschbaum gepflanzt und wartet schon seit ein paar Jahren. Letztes Jahr waren es 4 Kirschen. Es dauert relativ lang, bis Frucht wächst. Und ich merke das auch in meinem Leben. Manche Dinge passieren relativ schnell, aber der Normalfall ist, dass Dinge wachsen. Und dass das einfach seine Zeit dauert. Und so hat Gott uns angelegt, so hat Gott die ganze Natur, die ganze Schöpfung angelegt, dass man die einmal schnipp machen und dann ist alles komplett da, sondern dass es ein Wachstumsprozess ist. Und genau das ist es auch mit dem Verändertwerden. Wir können auch sagen, die Heiligung, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Und es passiert durch sein Wort, durch seinen Geist. Und dann passiert es, dass es in unserem Denken anfängt, dass unser Denken verändert wird. Wenn man sich verändern, was verändern möchte, kann man ja einfach Gewohnheiten, so einfach geht es auch nicht, das wissen auch alle, die Gewohnheiten verändern wollen, wir können einfach unsere Taten verändern. Aber die weitreichenden Folgen sind die, wenn wir von was überzeugt sind, wenn wir merken, wir müssen umdenken, wir müssen unser Leben komplett ändern, weil so wie wir leben, das ist nicht nur so ein bisschen, dass wir was korrigieren oder was verschönern, sondern wir brauchen eine innere Erneuerung und das passiert, indem unser Denken erneuert wird. Wenn nämlich unser Denken erneuert wird, dann hat es Auswirkungen auf unsere Gefühle. Es hat auch Auswirkungen auf das, was wir reden, das, was unser Innerstes ausmacht, das kommt nach außen und es zeigt sich in unserem Tun und in unserem ganzen Sein. Das ist ein Weg. Und es fängt damit an, wie gesagt, dass wir umdenken, dass wir uns von Gott prägen lassen. Und ein Schlüssel dazu, wie unser Denken erneuert wird, wie gesagt, da gibt es verschiedene Aspekte, aber wo ich heute Morgen gerne den Schwerpunkt drauflegen möchte, ist, Danken verändert unser Denken. Durch das Danken kann ganz schön viel in Bewegung gebracht werden. Ich weiß nicht, wer von euch Hans-Peter Reuer kennt. Der war lange der Leiter vom Tauernhof von Fackelträgern in Österreich. Er war auch sehr oft bei uns beim Jugendtreffen, als ich zum ersten Mal dort war, 1997. Da war er zum ersten Mal da und er hat mich sehr geprägt und auch die Jahre, in denen er immer wieder kam, was er gesagt hat. Und er hat auch sich zum Thema Danken und Denken Gedanken gemacht. Und ich finde sehr gut, was er dazu gesagt hat. Warum ist Danken so wichtig? Wir haben bereits besprochen, dass Gott uns verwandelt, indem er unser Denken ändert. Als Christen sollten wir lernen, so zu denken, wie Gott denkt. Nur dann werden wir auch so handeln, wie Gott handelt. Das Denken unserer Gesellschaft ist geprägt vom Hedonismus und Materialismus. Gott jedoch denkt sehr viel anders als die Welt. Und wenn wir die Werte und den Charakter Gottes in dieser Welt widerspiegeln wollen, dann muss Gott unser Denken verändern und prägen. Wir sind geprägt von unserer Gesellschaft, von unserer Familie, von unserer Herkunft und das manchmal steht es im krassen Widerspruch zu dem, was Gott denkt. Und es geht darum, dass unser Denken erneuert wird, dass wir uns von Gott prägen lassen, von ihm verändern lassen. Und jetzt die spannende Frage, wie kann Gott das tun? Er kann es tun, wenn wir bereit sind, ihm zu danken. Es besteht nämlich ein direkter Zusammenhang zwischen Danken und unserem Denken. Im Brief an die Römer lesen wir, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen oder in ihrem Denken in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Weil sie Gott nicht danken, wurden ihr Denken verfinstert. Wenn wir Gott nicht den gebührenden Dank darbringen, werden wir blind für die Wahrheit und beginnen falsch zu denken. Ich finde es sehr gut ausgedrückt und da merkt man schon, da steckt sehr viel drin, was Dank ausmacht. Wenn wir Gott nicht den Dank geben, der ihm zugesteht, dann werden wir verfinstert in unserem Denken. Wir werden unklar und wir geben anderen Dingen den Dank, der eigentlich Gott gebührt. Und wir werden blind für die Wahrheit. Und deswegen geht es darum, dass wir verändert werden und verändert werden auch durch das Danken. Und es gibt ein Gebet in der Bibel und das möchte ich heute Morgen gerne mit euch anschauen. Da geht es ganz stark um das Danken. Das ist ein ganz bekanntes Gebet und wir beten das jetzt gemeinsam. Es hat ein paar Verse, aber ich habe gedacht, wir beten es trotzdem gemeinsam, weil ich es spannend finde, was alles in diesem Gebet drinsteckt. Und zwar ist das der Psalm 103. Und den, wie gesagt, lade ich euch einfach ein, dass wir den jetzt gemeinsam beten. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da. Und ihre Städte kennet sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind, bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet, und sein Reich herrscht über alles. Lobe den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr sein Wort ausführt, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobe den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobe den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Amen. Lobe den Herrn, 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 lobe den Herrn. Ganz oft kommt dieser Aufruf, einmal erinnert sich David selber dran und dann erinnert er die ganze Schöpfung, die ganze Welt dran, dass Gott derjenige ist, der zu loben ist. Anfang und Ende. Ich habe gedacht, alle guten Dinge sind drei, das kann man da sehen. Dreimal fordert er sich selber auf und dreimal fordert er, wie gesagt, die ganze Schöpfung auf, Gott zu loben. Gott zu danken für das, was er ist und für das, was er getan hat. In diesem Psalm kommt keine einzige Bitte vor, sondern es kommt nur die Erinnerung daran vor, was Gott getan hat, wer er ist, wie groß er ist und wie er uns beschenkt hat. Ich habe den Psalm in drei Abschnitte eingeteilt und der erste Abschnitt, das ist von Vers 1 bis Vers 5, habe ich überschrieben, vergiss deine Geschichte nicht. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist wie so eine Einleitung in dem Vers und da steckt eigentlich alles drin, was nachher entfaltet wird. Deswegen möchte ich bei diesen beiden Versen ein bisschen länger stehen bleiben und es danach im Überblick anschauen, wozu David uns auffordert und den Blick auch auf Gott richtet, wofür wir ihm danken können. Ich habe mal versucht, Vers 1 und 2 als so ein Schaubild darzustellen. Dann wird uns vielleicht ein bisschen eindrücklicher klar, um was es geht. Und ich liebe Hebräisch, deswegen ist es einfach so, ich habe die hebräischen Bezeichnungen genommen, die sehen einfach auch sehr schön aus. Ich weiß, dass einige das wahrscheinlich nicht lesen können, aber ich sage immer dazu und schreibe es auch dazu, was es im Deutschen steht. Aber wie gesagt, das gehört bei mir einfach mit dazu, weil mir das so gefällt. Lobe den Herrn. Stickgedruckt bei Luther der Herr. Und ich denke, dass es vielen bekannt ist, wenn der Herr dick gedruckt ist, dann steht im Hebräischen immer nicht nur der Herr Meier, der Herr Müller oder wer auch immer, sondern dann steht Jahwe, Gott mit seinem Namen dahinter. Und es ist nicht nur irgendein Gott, sondern in dem Namen Jahwe, da steckt sehr vieles drinne. Es ist der Gott, der sich seinem Volk offenbart hat, dass sich seinem Volk gezeigt hat. Zum ersten Mal erfahren wir ja in 2. Mose 3 beim brennenden Dornbusch, da sagt Gott, dass sein Name Jahwe heißt und dass er der Gott ist, der mit seinem Volk mitgeht. Er ist der Gott, der war, der ist und der sein wird, der ewig ist. Und der den Weg seines Volkes und den Weg seiner Kinder mitgeht. Er ist der persönliche Gott, der unseren Lebensweg kennt. David betont es ganz oft in seinem Psalm, Gott ist Jahwe. Und Jahwe, der tut was ganz Spannendes. Ich weiß nicht, wer eine Bibel dabei hat, die Verse kennt sie vielleicht auch auswendig, was Jahwe tut, was da drin steckt. Er tut uns Wohltaten, steht in der Elberfelder Übersetzung. Also er tut uns Gutes, sagt Luther, eigentlich steht Wohltaten im Urtext. Und Wohltaten, das bedeutet nicht, Gott tut uns mal was Gutes, einmal im Jahr oder so, sondern er überschüttet uns mit Wohltaten. Er tut uns Gutes, er beschenkt uns mit ganz vielem. Und dann sagt David, lobe den Herrn, meine Seele. Und der Begriff Seele Der ist im Hebräischen ganz spannend, da steckt ganz viel drin, da möchte ich noch gerne drauf eingehen nachher. Und weil Gott uns so viel Gutes tut, deswegen soll das eigentlich die natürlichste Reaktion sein, dass wir Gott loben und dass wir ihn preisen, weil er gut ist und weil er uns Gutes tut. Gott tut uns Gutes, unserer Seele Gutes. Und im Hebräischen steht da ein Begriff, der kommt ganz oft im Alten Testament vor. Nefesh heißt Seele, es heißt aber auch Mensch und Leben. Und ganz wörtlich bedeutet Nefesh Schlund, die Kehle. Wir können es hier an dem Bild sehen. Dieser Teil hier, der Kehlkopfdeckel, der ist geschlossen und der verbindet uns die Luftröhre und die Speiseröhre, also alles, was in unseren Mund reinkommt, in unseren Körper reinkommt, muss durch unsere Kehle durch. Und so wie wir die Luft zum Leben brauchen und die Speise, dass wir überleben, so ist der Mensch bedürftig und so braucht der Mensch Gott, dass er leben kann. Und wenn Nefesh da steht im Text, im hebräischen Text, dann bedeutet es immer, dass der Mensch ein bedürftiges Wesen ist, der nicht irgendwie alleine autonom existieren kann, sondern wir sind geschaffen, dass wir in Beziehung mit Gott leben und dass er uns das gibt, was wir zum Leben brauchen, so wie wir Luft brauchen. Wenn wir jetzt hier mal ein paar Minuten die Luft abschalten würden, dann würden alle langsam niedersinken, wenn wir keine Luft mehr hätten. Wir brauchen die Luft zum Leben und wir brauchen die Nahrung zum Überleben. Und das Wichtigste ist, dass wir Gott brauchen zum Überleben. Wir sind bedürftig und wir sind abhängig von Gott. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in Beziehung mit Gott bleiben, in Beziehung mit Gott sind, weil darauf sind wir angelegt, darauf sind wir geschaffen und wir sollen Gott loben und preisen. Und in dem Wort loben und preisen, wenn man das übersetzen würde, steht das Wort segnen. Gott schenkt uns viel Gutes, er segnet uns mit Gutem und unsere Antwort darauf ist, wir sollen Gott segnen. Wir sollen Gott preisen für das, was er uns Gutes tut. Und im Griechischen heißt segnen, Gutes reden. Wir sollen Gott Gutes sagen für das, dass er uns Gutes gibt. So können wir Gott segnen und den Dank ihm zurückgeben für das, was er uns getan hat. Und es ist ein Kreislauf. Und so hat uns Gott geschaffen. Er will uns beschenken. Wir hatten es gestern, er hat uns mit Leben beschenkt. Am Anfang der Bibel lesen wir, dass er dem Menschen Lebensraum geschenkt hat und Lebenszeit. Er schenkt uns ganz viel Gutes und er sehnt sich danach, dass wir ihm dafür danken und ihn als Schöpfer preisen, ihn loben für das Gute, das er uns getan hat. So sind wir angelegt. Wir sind angelegt darauf, Gott zu loben und ihn zu preisen. Das hört sich jetzt alles ganz einfach an und ganz schön. Das Problem des Menschen ist nur, dass es da immer diese Abbiegung gibt. Kennt ihr vielleicht auch aus eurem Leben? David kennt es auch. Er erinnert uns dran und sagt, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist unser menschliches Problem. Wir sind sehr vergesslich und das fängt nicht erst mit dem Alter an. Schon kleine Kinder können ganz schnell vergesslich sein. Ich merke das bei mir, dass ich vergesse, was Gott mir Gutes geschenkt hat. Man wird plötzlich, ist es selbstverständlich für einen, man gewöhnt sich dran, es ist zur Normalität geworden und wir richten unseren Dank nicht mehr an Gott. Und wenn wir die Bibel anschauen, so ging es in Israel auch ständig. Gott beschenkt sein Volk mit Gutem. In Notzeiten schreien sie zu ihm, er rettet sie, dann danken sie ihm und ein paar Jahre später geht es wieder von vorne los. Sie wenden sich von Gott ab und man denkt, haben sie eigentlich nichts begriffen? Und wenn ich in mein Leben schaue, geht es mir auch oft so. Als ich 18 war, das war jetzt auch so um diese Jahreszeit im März, da habe ich eine Krebsdiagnose bekommen. Und es war ein sehr krasser, ein heftiger Schlag für mich, weil sich plötzlich von jetzt auf nachher mein Leben komplett verändert hatte. Und dann war ich ein Jahr lang in Behandlung und ich wusste nicht, wie es ausgeht, ob ich überleben werde oder nicht. Und plötzlich, als mir alles genommen wurde, als ich gemerkt habe, manchmal konnte ich nicht mehr essen, ich konnte nicht mehr gehen, ich habe meine Haare verloren, alles, was dazugehört bei einer Chemotherapie. Ich habe gemerkt, alles, was mir immer so selbstverständlich war, ist mir plötzlich zum Riesengeschenk geworden. Und ich habe gemerkt, es ist nicht selbstverständlich, dass man morgens aus dem Bett rauskommt. Es ist nicht selbstverständlich, dass man laufen kann. Ich musste plötzlich von meinen Eltern geführt werden, wenn ich laufen wollte. Und wie gesagt, selbst das Essen war keine Selbstverständlichkeit mehr für mich. Und ich habe gedacht, nachdem ich das alles überstanden hatte, ich werde es niemals vergessen. Und am Anfang war das tatsächlich so, ich war dankbar, ich habe die Welt ganz anders wahrgenommen, wenn man rausgehen konnte, wenn die Sonne schien, wenn mein Radius immer wieder größer wurde, ich gemerkt habe, die Kraft kehrt zurück, die Haare sind gewachsen, ich war extrem dankbar. Und dann habe ich aber gemerkt, selbst das kann man vergessen. Selbst wenn Gott in unser Leben eingreift und Wunder tut, kann es sein, dass das in Vergessenheit gerät. Ist komisch, dass wir so sind. Dass wir solche Erfahrungen machen können und letztendlich verpufft es wieder, wenn wir uns nicht dran erinnern. Vielleicht kennen Sie das auch aus Ihrer eigenen Geschichte, dass das, was Gott uns Gutes schenkt, ganz schnell in Vergessenheit gerät. Und wenn wir es nicht mehr haben, denken wir oft, wie blöd waren wir eigentlich, dass das Gute so selbstverständlich war oder wir pruddelig waren, uns gar nicht wahrgenommen haben und nicht dankbarer durchs Leben gegangen sind. Deswegen vergiss deine Geschichte nicht. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und Luther macht da einen Doppelpunkt danach und das gefällt mir so, deswegen habe ich den Doppelpunkt ganz groß gemacht. Jetzt kommt die Aufzählung, was hat Gott uns eigentlich Gutes getan? Er hat uns die Sünden vergeben. Das ist das Allererste, was David nennt. Er hat die krasse Erfahrung gemacht, dass er es ziemlich verbockt hat in seinem Leben. Er hat die Ehe gebrochen mit Bathsheba. Er hat dafür einen Mord in Kauf genommen, er hat Uriah umbringen lassen, er hat erlebt, wie sein Kind als Konsequenz davon töten musste, er sterben musste. Er hat gemerkt, was für bittere Konsequenzen die Sünde hat. Und er hat auch gemerkt, wenn ich selber Dinge verbocke in meinem Leben, ich kann die nicht mehr gut machen. Und er hat gemerkt, dass das seinen Körper zersetzt, dass das ihm Not bereitet. Und dann hat er aber erlebt, wie Gott nicht alle Konsequenzen weggenommen hat, wie gesagt, sein Sohn musste sterben, aber wie Gott ihm vergeben hat. Und wie er wieder aufatmen konnte, weil er gemerkt hat, es gibt einen Ort, wo die Sünde weggenommen wird, wo die Sünde vergeben wird, wo sie nicht wieder aufgetischt wird, wo wir unsere Schuld loswerden können, wo wir mit Gott wieder in Beziehung kommen können. Und David sagt, das ist das größte Geschenk, das wir bekommen haben, wenn wir ins Neue Testament noch weitergehen, das größte Geschenk, das uns Jesus gemacht hat, dass er unsere Sünde getragen hat und dass er uns ein neues Leben ermöglicht. Das, was wir selber nicht tun können, hat er getan. Er hat die Beziehung zu Gott wiederhergestellt. David sagt, vergiss es nicht. Das ist auch nicht selbstverständlich. Gott heilt. Er schenkt uns das ewige Heil, das ewige Leben. Gott heilt. Der heilet alle deine Gebrechen. Ich habe gerade erzählt, dass ich das in meinem Leben erfahren habe, dass ich krank war und dass Gott geheilt hat. Und ich denke, das haben auch viele von euch erlebt schon, dass Gott geheilt hat, dass Gott Heilung geschenkt hat. Und das ist ein riesengroßes Geschenk. Und gleichzeitig gehe ich auch davon aus, dass jeder das aus seiner Geschichte, aus seinem Umfeld kennt, dass Gott nicht jeden Menschen heilt. Jesus hat auch nicht jeden Menschen geheilt, alles an Schmerzen, an Leid von ihm genommen. Und wir alle, wenn nicht Jesus davor wiederkommt, werden es auch erleben, dass wir sterben werden. Was damit verbunden ist, wissen wir nicht, welche Krankheits- oder Leidenszeit. Es ist keine Garantie, dass wir nicht auch leiden müssen, dass wir Krankheit erfahren und dass die Krankheit auch zum Tod führen kann. Aber wir dürfen es immer wieder erleben, dass Jesus hier und jetzt schon heilt und das ist ein Riesengeschenk, wenn er uns das Leben noch einmal gibt. Und wir dürfen aber auch wissen, dass er uns versprochen hat, dass er einmal wirklich alle Krankheit und allen Tod und alles Leid besiegen wird. Wenn er wiederkommt und wenn er sichtbar dann sein Reich aufrichten wird und wir bei ihm sein werden. Und das hat er versprochen. Und daran dürfen wir uns festhalten, auch wenn wir jetzt leiden unter den Folgen der Sünde, dass Krankheit und Tod unsere Welt beherrschen. Aber einmal wird es ein Ende haben und es wird besiegt werden. Und daran dürfen wir uns immer wieder erinnern. Er hat uns vor dem Tod errettet. Verderben, übersetzt Luther, wörtlich steht hier das Totenreich. Er hat uns aus dem Totenreich errettet. Wenn wir zu ihm gehören, dann haben wir ewiges Leben. Und da gilt genau das Gleiche, auch wenn es sein kann, dass wir sterben müssen, wenn Jesus davor nicht kommt. Aber wir werden weiterleben, wir werden bei ihm ewig leben. Wir haben ewiges Leben durch ihn bekommen und er errettet uns durch den Tod. Tod ist nicht die Endstation, sondern er führt uns weiter zum ewigen Leben. Was hat er uns noch geschenkt? Er krönt uns mit Gnade und Barmherzigkeit. Er setzt uns die Krone auf der Gnade und der Barmherzigkeit. Und wenn Gott nicht gnädig und wenn Gott nicht barmherzig wäre, dann würde keiner mehr von uns hier sitzen. Wir haben es alle nicht verdient, aber weil Gott uns liebt und weil er uns haben wollte, deswegen schenkt er uns Überfluss an Güte und an Gnade. Deswegen beschenkt er uns unglaublich reich. Er macht unseren Mund fröhlich und wir werden wieder jung wie ein Adler. Er erhält unser Leben. Das ist ein Riesengeschenk. Wir haben gefüllte Kühlschränke. Das ist auch so eine Selbstverständlichkeit, aber es ist gar nicht selbstverständlich. Uns geht es unglaublich gut. Wir sind unglaublich reich beschenkt und letztendlich ist es ein riesengroßes Geschenk von Gott. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Sonntag dient dazu, dass wir uns daran erinnern, was Gott Gutes getan hat. Wir sollen mal Pause machen, mitten im Alltag, und uns Zeit dafür nehmen, uns daran erinnern, was Gott Gutes in unserem Leben getan hat. Vielleicht wollt ihr euch heute mal daran erinnern, was hat Gott Gutes getan? Weil wir so vergesslich sind, brauchen wir die Erinnerung. Vielleicht einmal in der Woche. Ich mache das so, ich habe für mich Gedenktage eingeführt. Ich habe es mal Gedanktage genannt. Ich habe 3 Gedenktage für mich im Jahr, an denen ich mich bewusst daran erinnern will, auf unterschiedliche Art und Weise, aber dass ich das nicht vergesse, was Jesus Gutes getan hat. Das eine ist mein Tag, an dem ich eingekleidet wurde, das war letzte Woche, und da mache ich mir bewusst immer klar, was hat mir Jesus geschenkt. Ganz schnell, das Negative fällt einem immer selber ein, aber bewusst nochmal den Blick zurück, wo hat Gott mir Gutes geschenkt? Und es ist spannend, was dann passiert, wenn man sich auf das Gute konzentriert und mal wieder entdeckt, wie reich man beschenkt ist. Und die anderen beiden Tage hängen mit meiner Krankheit zusammen, der 6.6. und der 11.11., weil das so Schnapszahlen sind. Am 6.6. habe ich meine Diagnose bekommen und am 11.11. wurde ich operiert. Und es sind immer solche Tage, ist unterschiedlich, wie viel Zeit ich mir nehme, aber dann mache ich mir klar, unser Leben ist ein Geschenk. Und es kann ganz schnell auch anders aussehen, aber vergiss es nicht zu danken, was Gott Gutes in deinem Leben getan hat. Geburtstage sind ja auch Gedenktage. Vielleicht habt ihr auch persönliche Gedenktage, wo ihr euch daran erinnert, was Gott Gutes in eurem Leben getan hat. Und wo man sich auch mit anderen drüber freuen kann. Ich mache es auch immer wieder so, dass ich ein Danktagebuch habe, gar nichts Spektakuläres, dass ich mich einfach am Abend hinsetze und mir nochmal überlege, wo habe ich eigentlich heute Gott erlebt, wo hat er mich heute beschenkt, und dann schreibe ich mir das auf. Manchmal ist es mehr, manchmal ist es weniger, und ich merke aber, das hat Konsequenzen, wie ich meinen Tag anschaue. Auch da bleibe ich ganz oft am Negativen hängen. Und wenn ich mir dann nochmal überlege, was war denn Gutes, dann merke ich, so negativ war der Tag eigentlich gar nicht und Gott hat mich reich beschenkt. Wir müssen immer wieder daran erinnert werden, weil wir so vergesslich sind. Und manchmal hat man auch Phasen in seinem Leben, wo man denkt, ich kann das Gute eigentlich gar nicht mehr sehen. Man steckt selber in Krisen drin. Irgendwie ist das Ganze verbaut, auch das Vertrauen drauf, dass man damit rechnet, dass Gott gut ist. Dass er vertrauenswürdig ist, dass man sich auf ihn verlassen kann. Und dann sagt David, dann schau doch einfach in Gottes Geschichte. Wir haben hier in seinem Wort die Geschichte Israels, die er mit seinem Volk gegangen ist. Und David macht es auch. Er macht einen Rückblick auf die Geschichte Israels. Er startet bei der Sklaverei in Ägypten und geht in den nächsten Versen den Weg durch die Wüste mit seinem Volk und erinnert sich daran, was Gott Gutes getan hat. Und das haben wir schwarz auf weiß. Wir dürfen uns daran erinnern, wie unser Gott ist und wie er mit den Israeliten gehandelt hat und wie er auch treu ist und wie er auch in unserem Leben handeln wird. Wir können das auch auf die Geschichten von anderen Menschen übertragen. Mich hat es auch schon oft ermutigt, auch von anderen zu hören, wie Gott handelt, wenn ich dasselbe in meinem Leben gerade nicht mehr sehen konnte. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Die Israeliten sind in der Sklaverei, sie waren unverschuldet in Ägypten über 400 Jahre lang. Sie werden geknechtet und versklavt vom Pharao. Müssen Pyramiden bauen, Steine schleppen, sie ächzen und sie schreien zu Gott. Und auch da hat Gott Zeit. Er greift auch nicht sofort ein, aber er greift ein und er sagt, ich habe das Schreien meines Volkes gehört und ich habe ihr Leid gesehen und ich werde herabsteigen, um ihnen zu helfen. Er schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Das hat er damals in Ägypten getan und es gilt auch noch heute, dass Gott Unrecht zulässt, aber dass er eingreift. Und dass er auch, wenn er das jetzt nicht gleich macht, das Unrecht einmal richten wird. Er lässt es nicht durchgehen. Er hat sein Volk befreit, indem er Mose die Wege hat wissen lassen. Er hat Mose geführt. Durch das Schilfmeer hat er sie geführt. Er hat die Kinder Israel sein Tun wissen lassen. Er hat ihnen sein Wort gegeben, sein Gesetz am Berg Sinai. Gott ist kein versteckter Gott, bei dem wir nicht wissen, was sein Wille ist, was ihm wichtig ist, wie unser Leben gelingen kann. Gott offenbart sich. Und er hat dem Volk Israel sein Tun gezeigt und offenbart, indem er es versorgt hat mit Manna, mit Wachteln. Sie haben in der Wüste seine Güte erlebt, auf ganz, ganz viele Weise seine Wunder erlebt. Und das Krasse ist, obwohl sie so viele Wunder erlebt haben, denen ging es ähnlich wie mir, haben sie die ganz schnell wieder vergessen. Da denkt man ja auch oft, wenn man dasselbe erleben würde, dass man plötzlich mit Brot versorgt wird in der Wüste und mit den Wachteln, das vergisst man nie wieder. Die Israeliten haben sogar vergessen, dass sie mit Gott im Bund stehen, als Mose auf dem Berg war. War auch nur eine ganz kurze Zeit. Da sehen wir, das ist in unserem Menschen so angelegt, dass wir ganz schnell vergesslich sind und Gott vergessen, das Gute, was er uns getan hat. Und das Krasse ist aber, obwohl sie untreu waren, lesen wir in Vers 9, er wird nicht immer hadern, noch für ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Da erinnert David dran, dass das Volk in der Wüste ungehorsam war. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern immer wieder kam die Rebellion gegen Gott. Und Gott ist seinem Volk treu geblieben. Er hat gesagt, ich habe euch das Land verheißen, ich werde euch dahin bringen. Ich lasse euch nicht wieder zurück nach Ägypten, wie sie das wollten, weil er gnädig ist. Und jetzt blickt David nach oben an den Himmel und sagt, so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade über denen walten, die ihn fürchten. Von oben nach unten, unendlich weit. Und jetzt blickt er noch nach links und nach rechts. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Morgen, Abend, Osten, Westen, unendlich weit die Entfernungen. Gott vergibt uns, weil er gnädig ist und weil er barmherzig ist. Und das hat er bei seinem Volk getan und das tut er auch in unserem Leben. Daran dürfen wir uns erinnern. Und jetzt könnten wir die Geschichte noch weitergehen. Ich überspringe das jetzt mal ein bisschen, weil aufgrund der Zeit. Gott ist gnädig. Gott hält, was er verspricht. Daran dürfen wir uns festhalten, daran sollen wir uns erinnern. Und das können wir in Gottes Geschichte mit seinem Volk sehen. Und er macht genau das Gleiche. Er gibt seinem Volk Gedenktage, weil sie so vergesslich sind. Auch Danktage an die Ereignisse. Und ich habe gedacht, wir haben diese Danktage auch in unserem Jahr. Volk Israel hat er das Passafest gegeben zur Erinnerung. Ihr seid keine Sklaven mehr. Ich habe euch befreit. Ihr gehört mir. Das feiern wir an Ostern, dass uns Jesus aus der Knechtschaft befreit hat. An Pfingsten, an unserem Pfingsten, wird in Israel das Schavuot-Fest gefeiert. Da feiert das Volk, dass Gott ihnen die Tora, die Weisung, die Anleitung zum Leben gegeben hat. Wird bis heute noch jedes Jahr gefeiert. Wir feiern an Pfingsten, dass Gott uns sein Navi zum Leben, den Heiligen Geist gegeben hat, der uns leitet, der uns durchs Leben führt und auch das neue Leben in uns wachsen lässt. Und das dritte Fest, das an die Wüstenzeit erinnert, das Sukkot-Fest, das Laubhüttenfest, da haben wir jetzt kein entsprechendes Fest bei uns im Kirchenjahr, außer das Erntedankfest. Da steht der Dank im Mittelpunkt, dass Gott sein Volk durch die Wüste bewahrt hat. Er hat sie durch die Wüste geführt und daran sollen sie sich jedes Jahr dran erinnern und Gott feiern. Und beim Sukkot-Fest, das ist mein Lieblingsfest, da wird nämlich von Gott angeordnet, befohlen, dass sie sich freuen sollen. Und es gehört zum Dank immer zusammen, das Freuen, dann gehört auch noch immer das fettige Essen dazu, dass man was Süßes isst. Bei Gott ist Dank und Freude nicht irgendwas Theoretisches, ich sitze still in meinem Kämmerle und freue mich. Nein, zur Freude gehört, dass man freut sich gemeinsam und die Freude wird erlebt. Erinnert daran, was Gott getan hat. Vergiss nicht, was Gott getan hat in der Geschichte seines Volkes. Und das letzte, der letzte Abschnitt, wo David daran erinnert, vergiss den Gott der Geschichte nicht. Letztendlich geht es darum, wenn wir Gott danken, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wir haben einen Gott, der gut ist und der es gut mit uns meint. Und er will, dass unser Leben gelingt. Auch wenn es manchmal Phasen gibt, die wir absolut nicht nachvollziehen können, wo wir mehr Fragezeichen haben, aber auch da gilt, dass Gott gut ist und dass wir ihm vertrauen dürfen. Und dass er regiert, egal wie die Weltgeschichte aussieht. Er hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobt den Herrn, jetzt geht es noch weiter, nicht nur hier auf der Erde, sondern der ganze Himmel soll Gott loben. Ihr starken Helden, die ihr sein Wort ausführt, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobt den Herrn alle Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobt den Herrn alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Überall soll Gott gelobt werden. Dort, wo Gott gelobt wird, da ist er gegenwärtig. Dort, wo wir ihm danken, da können die Menschen um uns herum etwas erleben von ihm, von seiner Größe, dass er gut ist, dass er regiert und dass er in unserem Leben zu seinem Ziel kommt. Und deswegen sagt David jetzt nochmal, lobe den Herrn, er erinnert sich selber dran, lobe den Herrn, meine Seele. Und es hat Auswirkungen, das schafft Veränderungen. Und ich wünsche euch das, dass ihr euch immer wieder daran erinnert, selber auch dazu auffordert, wie David, lobe den Herrn, meine Seele, dank ihm für all die Wohltaten, die er in deinem Leben, in deiner persönlichen Geschichte, in der Geschichte deiner Familie, unseres Volkes, in der Geschichte von Israel, von seinem Volk getan hat. Es ist unglaublich viel, wofür wir Gott loben und danken können und dass wir wissen dürfen, er ist heute noch der Gleiche. Und dafür möchte ich ihm jetzt auch noch danken. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Herr, ich danke dir, dass du uns so reich beschenkt hast, im Kleinen, im Großen. Du hast uns heute Morgen aufstehen lassen, auch das ist nicht selbstverständlich, dass wir aus dem Bett gekommen sind, dass wir gesund sind, dass wir hier sein können, dass wir hier im Frieden sein können. Dafür danke ich dir auch von ganzem Herzen, dass wir zu dir gehören, dass du unser Leben in deinen Händen hältst. Und ich danke dir, dass du regierst und dass du König bist, weltweit, und dass du heute auf dem Thron sitzt. Und ich danke dir, dass du uns das schenken kannst, dass unser Denken verändert wird, dass unser Denken erneuert wird, indem du unser Herz dankbar machst, dass wir nicht an dem hängen bleiben, was uns runterziehen will oder was auch negativ ist, sondern dass wir wirklich auch Augen bekommen für das, was du uns Gutes tust, und dass wir dankbare Menschen werden. Danke, Herr, dass du das schenken kannst, dass deine Dankbarkeit Raum in unserem Leben gewinnt. Und ich danke jetzt auch, dass du mit uns in den Tag gehst, und danke, dass wir in deiner Nähe und deiner Gegenwart heute leben dürfen. Amen. Wir hatten es jetzt viel von Gutem Reden, Segen heißt auch gutes Reden. Und deswegen steht am Ende des Gottesdienstes, am Ende eigentlich von Versammlungen der Segen, dass wir uns bewusst auch das Gute, das Gott uns schenken will, in unser Leben zusprechen lassen und uns das bewusst machen, dass Gott gut ist und dass er auch Gutes in unserem Leben schenken will. Und ich lade euch jetzt einfach ein, wer kann, dass ihr dazu aufsteht. Und dann möchte ich euch gerne noch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Und in diesem Sinn wünsche ich euch jetzt einen gesegneten Sonntag. Und für alle, die hier sind, Ist wie immer um 12 Uhr Mittagessen. Genau. Ah ja, die Ankündigung, das habe ich vergessen. Genau, nächsten Sonntag ist wieder Gottesdienst. Da sind alle anderen auch wieder herzlich eingeladen, hierher zu kommen. Wieder um 9.45 Uhr.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.